Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Das ist heute die fünfte Einheit im Charismenkomplex, in den Komplex der Geistesgaben. Seit Kapitel 12 beschäftigt uns dieses Thema. In Kapitel 12 geht es um die Geistesgaben allgemein. Und wir haben uns dann in einer Einheit nochmal ganz konkret um das Thema Geistestaufe gedreht. Was hat es mit der Geistestaufe auf sich, die auch in 1. Korinther 12 Erwähnung findet? Dann sind wir ins 13. Kapitel gesprungen. Dort geht es um das große Kapitel der Liebe und haben die Liebe in ihren Wesenszügen verbunden mit den unterschiedlichen Charismen. Wie äußert sich Liebe in unseren Charismen, in unseren Talentierungen? Und dann haben wir uns angeschaut, wann werden die Geistesgaben aufhören? Und jetzt kommen wir ins 14. Kapitel und dort sehen wir ganz konkret, was geschehen muss, wenn eine Gabe in Liebe ausgeübt wird. Also in Kapitel 13 übt eure Charismen in Liebe und in Kapitel 14 geht es jetzt darum, wie sieht es aus, wenn ein Charisma in Liebe ausgeübt wird oder wenn auch die Liebe fehlt. 1. Korinther 14, Vers 12 ist quasi das Ziel, auf das Paulus zusteuert und was eine Art Überschrift ist für dieses Kapitel. 1. Korinther 14, Vers 12 heißt es, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Wenn der Geist Gottes durch uns wirkt, muss unser höchstes Anliegen sein, das größte Ziel, was wir verfolgen, dass andere gestärkt werden, dass andere ermutigt, ermahnt, korrigiert, getröstet werden, die ganze Palette. Und die Korinther hatten eine besondere Schwierigkeit, die Sprachenrede als Gabe richtig einzuordnen und ihr auch einen Rahmen zu geben, wo die Geistesgabe auch zu ihrer Wirkung kommt oder ihre Wirkung gut entfalten kann. Und Paulus bringt Klarheit darüber in Kapitel 14 und beschreibt in Kapitel 14 besonders zwei Gaben, das Sprachengebet und die Prophetie. Und er setzt die beiden ins Verhältnis und zeigt insbesondere, wo ist der Platz für das Sprachengebet. Und wenn du das ins Verhältnis zur Prophetie setzt, dann weißt du auch, was soll sich im Gemeindeleben und im persönlichen Leben abspielen, wann, wie, wo. Und wir lesen jetzt erst einmal die Verse 1 bis 19. Wen darf ich bitten, dass er liest? Bitte schön, Reinhold. Ihr habt es bestimmt gemerkt, dass immer im Wechsel diese zwei Gaben kommen, Sprachengebet und Prophetie, und er sie miteinander vergleicht, ins Verhältnis setzt. Und damit beantwortet er auch automatisch die Frage, welchen Platz eine jeweilige Gabe im Gemeindeleben nehmen soll und möchte die Korinther damit auch korrigieren, weil er dort eine Fehlstellung sieht. Und wir werden uns jetzt die beiden Gaben anschauen, denn Paulus gibt uns viele Hinweise, wie diese Gaben funktionieren und wir werden das jetzt miteinander mal systematisieren. Sprich, wir machen eine Zusammenfassung, wir markieren jetzt alle Dinge, die Paulus aussagt über das Sprachengebet und dann markieren wir alle Dinge, was Paulus über die Prophetie aussagt. Und dann kriegen wir eine sehr gute Idee, wohin gehört welche Gabe, welche Stärke hat sie und welche Stärke fehlt ihr auch in gewissen Bereichen. Also wir schauen uns jetzt den ersten Punkt an, das Wesen des Sprachengebets. Wir gehen mal durch. In Vers 2 finden wir die erste Information, ich brauche euch jetzt, das mache ich nicht alleine. Was lernen wir in Vers 2 zum Sprachengebet? Was ist der erste Punkt? Ja, sondern? Genau. Das ist von ihrem Wesen her die Sprachenrede oder das Zungenreden, das kannst du synonym austauschen. Also das Beten in einer ungelernten Sprache, die du selber nicht gelernt hast, wendet sich an Gott. Das ist der erste Punkt. Was lernen wir noch in Vers 2? Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich möchte es gern verbinden. Das ist ein guter Punkt hier im Geist. Jetzt hat er das hier nicht markiert. So. Im Geist. In Vers 14, das können wir mal miteinander verbinden, ist eine ähnliche Aussage. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos, fruchtleer oder ohne Gewinn. Es geht am Verstand vorbei. Wir markieren das mal. Mein Verstand ist fruchtlos, so betet mein Geist. Also nicht aus eigener Anstrengung, wie du es eben gerade formuliert hattest. Sehr gut. Was lernen wir noch in Vers 2? Du hattest es eben gerade gesagt.
Niemand versteht es.
Genau, das Sprachengebet wird vom Beter selber nicht verstanden. Niemand versteht es, redet Geheimnisse. Also es ist nicht nur so, dass die anderen das nicht verstehen, sondern der Redende selber hat überhaupt keine Ahnung, was er da eigentlich gerade sagt. Das ist für viele jetzt schon so spooky, so okay, falscher Film. Aber wir bleiben mal beim Text. In Vers 9 haben wir den gleichen Aspekt, das möchte ich an dieser Stelle einfach schon mit erwähnen. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Nicht eine verständliche Rede. Das setzt Paulus voraus. Es gibt die Theorie in einigen Kreisen, es handelt sich hier um Fremdsprachen beim Sprachengebet. Für Paulus im Kontext von 1. Korinth nicht. Es kann passieren, sowas gibt es durchaus, wie in Apostelgeschichte 2, wo die gesprochen haben und die anderen das plötzlich verstanden haben. Und ich kenne auch einige, die das schon erlebt haben, dass sie selber oder andere gehört haben, wie sie in einer Sprache gesprochen haben, die sie selber nicht erlernt haben. Das sind dann, von einem habe ich gehört, mit dem stand ich kurz per Facebook in Kontakt, der konnte selber gar kein Englisch und der hat einen uralten englischen Dialekt, den es so gar nicht mehr gibt, hat er in einer Sprachenrede gesprochen, obwohl er gar nicht wusste, was er da sagt. Und jemand war Linguistiker, glaube ich, in der Gruppe und hatte das gehört und wusste ganz genau, aus welcher Gegend das kam und in welchem Jahrhundert man das gesprochen hat und konnte ihm sagen, was er dort in diesem alten Englisch gebetet hat. Also sowas gibt es durchaus. Aber Paulus geht jetzt erstmal davon aus, in Korinth, in einer Metropole, wo sehr viele Sprachen zusammenkommen, nicht so wie hier. Ja, wir sind auch schon Multikulti in unserer Gemeinde, aber Korinth war nochmal ein Zacken krasser, wo alles möglich zusammenkam, ging Paulus davon aus, diese Sprache wirst du mit aller großer Wahrscheinlichkeit nicht verstehen. Selbst in einer Multikulti-Gemeinde. Du wirst es nicht verstehen. Niemand versteht es. Das ist anscheinend erstmal das Normale, wovon Paulus ausgeht. Okay, jetzt habe ich wieder viel geredet. Also wir haben in Vers 2 und 9 gelesen, der Beter versteht selber nicht, was gesagt wird. In Vers 4 haben wir die nächste Information. Was lernen wir in Vers 4 vom Sprachengebet? Ganz genau, er erbaut sich selbst. Wichtiger Hinweis für unsere Frage, welche Rolle hat Sprachengebet und Prophetie im Gemeindeleben? Das höchste Ziel haben wir gelernt, der Erbauung der Gemeinde. Und hier bringt Paulus eine wichtige Facette des Sprachengebets. Es dient dazu, dass du selber auferbaut wirst. Okay, vielleicht haben wir gleich dazu auch noch ein paar Fragen. Wir gehen mal weiter. In Vers 5 haben wir noch einen Punkt. Was lernen wir noch? Das ist in Vers 5. Erst durch Auslegung hat das Sprachengebet mehr Wert für andere. Also Gott kann das Sprachengebet auslegen lassen, interpretieren lassen, einige sagen übersetzen lassen. Da können wir vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Aber erst mal so viel. Das kann so interpretiert werden innerhalb der Gemeinde, dass es den anderen dann auch zum Nutzen ist. In Vers 6 sehen wir im Prinzip die gleiche Aussage, nur negativ formuliert. In Vers 5 haben wir eben gerade gelernt, wenn es ausgelegt wird, hat es Mehrwert. Und in Vers 6 sagt Paulus über sich was? Was werde ich euch nützen? Und er geht nicht davon aus, dass wenn er in Sprachen betet, in dieser Gemeinde in Korinth, die alle so heiß auf Sprachenreden sind, dass er irgendwie von Nutzen für sie sein wird. Das sagt er in Vers 6. In Vers 9 haben wir wieder diesen ähnlichen Punkt. Wie soll man erkennen? Also es hat wieder keinen Nutzen. Vers 17, Wichtiger Punkt an dieser Stelle gehört in das gleiche Thema, denn du sagst wohl, gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Das ist einfach Fakt. Er disst hier nicht die Gabe des Sprachengebets, er macht sie nicht fertig, sondern er stellt einfach fest, der andere wird in dem Augenblick, wo du in Sprachen betest, nicht erbaut. Was lernen wir in Vers 13? Vers 13 lernen wir, dass derjenige, der in Sprachen betet, auch den Wunsch haben sollte, in der Gemeinde um die Auslegung selber zu bitten. Ganz interessant. Es gibt einige Ideen unter Christen, ja, du kannst ja nicht selber auslegen, das muss dann schon jemand anderes tun. Das ist für Paulus nicht so entscheidend. Er geht erstmal davon aus, derjenige, der in Sprachen betet, soll auch die Motivation in sich haben, Gott zu bitten, Herr, gib mir jetzt auch dafür eine Auslegung. Wir können später über die Praxis mal sprechen, aber das, die Auslegung des Sprachengebets ist ein Resultat eines erhörten Gebets. Es ist kein Automatismus. Nur weil du in Sprachen betest, heißt es nicht, dass du automatisch dein Sprachengebet immer auslegen kannst. Wir haben ja eben gerade in Vers 14 gelernt, dass unser Verstand fruchtlos bleibt oder fruchtleer. Wenn ich immer permanent die Auslegung hätte, dann würde mein Verstand eben nicht fruchtlos bleiben, sondern ich hätte immer die Auslegung parat. Die würde meinen Verstand füttern und meinen Verstand stärken. Ja, in Vers, ja, also die Frage, braucht man nicht einen anderen Zeugen, der sich noch zu deiner Sprachenrede oder zu der Auslegung der Sprachenrede stellt? Wir lesen in Vers 27 des Kapitels, recht, ja, gegen Mitte, Ende. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so seien es zu zwei oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Hier lässt Paulus das offen. Das bedeutet nicht, wenn zwei oder drei in Sprachen beten, dass dann auch nur ein Einzelner dann auch tatsächlich auslegen darf, sondern es geht ihm einfach darum, dass es ein gemeinsames Geschehen, alles soll zur Erbauung dienen, wenn da Sprachenrede stattfindet. Passt mal auf, dass ihr das nicht in einem Durcheinander macht. Pro Meeting, zwei, drei ist ganz gut. Ich frage mich manchmal, wie kommt Paulus auf diese Zahl? Weil bei der Prophetie macht er auch so eine Limitierung. Warum? Paulus geht, so mein Verständnis, Paulus geht davon aus, dass viele Gaben bei einem Zusammentreffen zusammenkommen. Und wenn dann noch Waldemar aufsteht und predigt und so viel Zeit verschlingt und dann noch zwei, drei Sprachengebete, zwei, drei Prophezeiungen und dann noch eine Begrüßung und Moderation. Ihr wisst, was ich meine. Dass da so eine Vielfalt da ist, dass nicht eine Gabe alles dominieren soll. Kann es sein, dass in einem Gottesdienst nicht zwei, drei, sondern drei oder vier dann sprechen? Ich hoffe, ihr werft jetzt keine Steine auf mich. Ich denke, ja. Ich denke nicht, dass es darum geht, so das hart zu zementieren, weil dann würde er auch nicht sagen, zwei oder drei. Also was jetzt, zwei oder drei? Ich glaube, es geht darum, kriegt man ein Gespür dafür, dass eine Sache nicht überhand nimmt in der ganzen Gemeinschaft. Ja, und es gibt einige Gemeinden, die haben drei, vier Predigten an einem Tag. Wo sind die anderen Dinge? Dass durch die vielen Gaben, glaube ich, kommt hier die Limitierung zustande. Ich glaube nicht, dass Gott einer Gemeinde den Hals abbricht, wenn dann noch ein Vierter dazu kommt. Ich glaube, es geht hier um das Verstehen, dass nicht etwas überhand nimmt in der Gemeinschaft. Das Interessante ist an dieser Stelle, dass viele dann darauf pochen, es dürfen aber nur drei. Und dann schaue ich in die letzten 10 Jahre Gemeindegeschichte, zähl mal wie viele. Wenn wir in einem Gottesdienst 4 haben, aber in den letzten 50, 60 Jahren nicht einen einzigen, dann glaube ich, werden wir das insgesamt verkraften. Ich glaube nicht, dass Paulus hier mit dieser Härte so zack, so viel. Ich wäre froh, wenn es einer pro Gottesdienst wäre. Und wenn wir dann an drei kommen, dann können wir sagen, so jetzt aber mal halblang. Und ja, um euch zu beruhigen, wenn das wirklich der Fall wäre, dass das in so einer starken Intensität da wäre, dann würde ich mich an dieses Wort halten. Aber ich glaube, es geht ihm hier um eine Ausgewogenheit in den Gaben, weil er sieht, dass die Sprachenrede in Korinth so krass dominiert, dass er da einen Riegel vorschieben muss und sagt, so geht es nicht. Okay,
Wir gehen mal weiter. Wo waren wir überhaupt? In Vers 14, das hatten wir eben gerade schon. Das Sprachengebet erquickt den Geist und nicht den Verstand. Vers 15, was lernen wir in Vers 15? Ganz genau. Das Sprachengebet oder hier auch das Sprachensingen wird vom Beter kontrolliert und beherrscht. Das ist nichts, was irgendwie dich so übermannt, dass du nicht in der Lage bist, irgendwie dem Herr zu werden. Einige haben Angst vor dieser Gabe, weil sie denken, das ist irgendein ekstatisches Erleben und ich habe mich da nicht mehr im Griff. Sprachengebet funktioniert nicht so. Ein Sprachengebet ist ein Akt des Willens. Ich tue das jetzt und ich höre auch jetzt wieder auf. Ich will beten mit dem Geist. Ich will Lob singen mit dem Geist. Und das stellt er dem gegenüber. Ich will beten und Lob singen mit dem Verstand. So sehr ich das will, will ich auch das. Und ich entscheide, wann was passiert. Es ist wichtig, dass wir das erkennen, denn es gibt immer wieder auch in christlichen Kreisen so diese These, das ist so in mir drin, ich kann dem nicht Herr werden, das muss raus. Dann würde das 14. Kapitel in der Bibel überhaupt gar keinen Sinn machen. Wenn wir nämlich nicht Herr über diese Dinge wären, dann bräuchte Paulus gar nicht Dinge ordnen. Weil er sagt, Leute, ich merke, da ist ganz schön Furore bei euch in den Gottesdiensten, aber ich muss gestehen, ich kann, selbst wenn ich einen anderen Wunsch hätte, ich nutze nicht zu äußern, weil wenn der Geist weht, wo er will und wie er will und wann er will und ihr sowieso nicht Herr seid darüber, dann nutzt jetzt auch nicht, euch zu sagen, passt mal ein bisschen auf. Nein, so nicht. Der Heilige Geist kooperiert mit uns. Das ist eine heiße Angelegenheit. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann kooperiert der Heilige Geist mit uns. Es ist eine Partnerschaft, die wir haben. Ich meine nicht, dass wir irgendwie auf einer Art Augenhöhe mit dem Geist wären. Aber es ist etwas, was Hand in Hand gehen soll. Wo wir willentlich auch hineingehen sollen. Der Geist teilt die Gaben aus, haben wir gelernt. Und dennoch sollen wir darum bitten. Das ist ein Miteinander. Ich habe auch schon erlebt, dass in einer speziellen Situation es wie aus mir herausbrach. Aber das war in einer Situation, wo links und rechts niemand neben mir war, wo ich allein war. Und es mir tatsächlich auch zur Erbauung da diente, war eine Krisensituation für mich. Und ich das so gemerkt habe, dass es auf einmal kommt. Aber ich glaube, dass der Geist auch die Frucht der Selbstbeherrschung in uns aufkommen lässt. Und wenn wir merken würden, es ist jetzt gerade nicht dran, weil Gott auch ein Gott der Ordnung ist, da werden wir uns nächstes Mal mit beschäftigen. Das wird ein heißer Abend, glaubt mir. Da glaube ich, dass wir durchaus in der Gemeinschaft die Kontrolle haben. Weil der Geist Gottes wird sich selber nicht austricksen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn er wirken will, dann wird er auch in Übereinstimmung mit seinem Wort wirken und nicht gegen sein Wort wirken. Deswegen, wenn mir jemand sagt, ey, ich konnte nicht anders, dann muss ich mich fragen, okay, habe ich vielleicht eine zu enge Sicht? Ist meine Sicht vielleicht viel enger als das, was uns hier an Ordnung weitergegeben wird? Aber wenn ich merke, nee, ich bin durchaus in Übereinstimmung mit den biblischen Texten, dann muss ich meinen Bruder, meine Schwester konfrontieren mit dem, was Gottes Wort sagt. Und wir werden auch Fehler machen. Wir werden Dinge falsch beurteilen. Wir brauchen Übung damit. Ich habe noch keinen erlebt, der eine Partnerschaft eingegangen hat, in die Ehe hineingegangen ist und perfekt gelaufen ist. Und das ist auch eine kooperative Angelegenheit. Da ist auf einmal ein Gegenüber mit einem Willen. Ich dachte, das wird traumhaft, er wird mir meine Wünsche erfüllen. Und auf einmal ist sein Gegenüber, und das läuft manchmal konträr, oder? Ja, das Ehepaar, nee, bei denen nicht. Ich schau mal dann. Und da mache ich Fehler mit meinem Ehepartner. Ich deute Signale falsch, in der Regel zu meinem Vorteil. Meistens, Amen, Halleluja. Und mit dem Geist Gottes ist es ähnlich. Nun ist es so, wenn ich jetzt ein Signal falsch deute, haut mir meine Partnerin, meine Ehefrau sofort den Kopf ab. Noch nicht so oft. Manchmal. Nahtstellen können vielleicht ja noch erahnt werden. Da können wir nicht fahrlässig, aber entspannt sein. Ey, die Korinther waren von ihrer Unordentlichkeit am äußersten Ende. Und Paulus hat sie lieb. Paulus korrigiert sie. Ja, er redet dann auch ein ernstes Wort. Tue ich auch, wenn ich einen Erziehungsauftrag habe. Nicht mit meiner Frau, sondern mit meinen Kindern. Dann spreche ich auch ein ernstes Wort. Aber ich weiß, sie lernen. Sie versuchen mit den Dingen, mit den Talentierungen, die sie haben, klarzukommen. Und sie machen Fehler in der Bewertung. Ja, warum? Weil es Menschen sind. Und nur weil man den Geist Gottes hat und der Geist Gottes in einem wirkt, heißt das nicht, dass man fehlerlos mit den guten Gaben umgeht. Ich glaube, dass ich eine Gabe zur Lehre habe. Jetzt gucken mich alle an. Ne? Sicher. Mache ich Fehler mit dieser Gabe? Ja, selbstverständlich. Ich habe auch, glaube ich, eine Gabe, das Evangelium auf evangelistische Weise weiterzugeben. Habe ich schon Fehler gemacht in der Evangelisation? Aber sowas von. Natürlich. Schock. Wir haben in unseren Gemeinden oft eine Kultur, die erbarmungslos ist. Erbarmungslos in diesen Dingen. Oft aus einer Angst heraus, dass man was falsch machen könnte. Aber ich glaube, das ist eine sehr geringe Sicht von unserem Gott. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht derjenige, der sagt, komm, lass mal 5 gerade sein, ist alles wurscht. Jacke wie Hose, wir machen, wie wir wollen. Das meine ich nicht. Aber wenn ich jemanden sehe, der ist guten Willens und der ist eifrig und der läuft und dann läuft er mal über die Ziellinie. Ich habe lieber jemanden, der im Laufen ist und dann lenke ich und dann helfe ich und bringe auf einen guten Kurs, als jemanden, der sowas von die Handbremse angezogen hat, dass sie eingerostet ist und ich ihn gar nicht in Bewegung kriege.
Vielleicht wollt ihr das anders, aber ich finde das schon echt gut.
Wir haben noch ein bisschen was zu lernen über das Sprachengebet. In Vers 15 lernen wir noch etwas, das habe ich eben gerade schon angedeutet. Es ist nicht nur ein Reden im Sinne von Beten, sondern ein Beten und Lobsingen. Sprachengebet kann gebetet und gesungen werden. Denkt man vielleicht nicht über den Paulus, ne? Dieser knallharte Denker, der Analytiker, ist ein leidenschaftlicher Sänger gewesen. Und das noch im Geist, ohne dass sein Verstand bedient wird. Interessant. Geht bei einigen nicht in die Paulus-Box rein, aber ist so. Vers 16, was lernen wir hier? Was lernen wir über das Sprachengebet in Vers 16? Wir lernen etwas über den Inhalt des Sprachengebets. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, an vielen Christen bislang vorbeigegangen ist. Was lernen wir da? Wer kann lesen? Aha. So, wir lernen, das hast du eben gerade richtig gesagt, das Sprachengebet hat das Danken und das Preisen zum Inhalt. Viele denken, das Sprachengebet ist eigentlich auch eine Rede zu Menschen, aber geheimnisvoll. Aber für Paulus ist das Sprachengebet im Wesentlichen eine Anbetung, eine Lobpreisung, eine Danksagung und nicht in erster Linie eine geheime Botschaft, die an jemanden gerichtet ist. Es bedeutet auch für die Gabe der Auslegung, dass man die Erwartungshaltung haben kann, wenn eine Auslegung kommt, wird sie in diese Ebene kommen. Natürlich würde ich das auch an dieser Stelle nicht schwarz-weiß malen, weil wir haben auch Dankespsalme, Lobpsalme, die auch Aussagen manchmal beinhalten, die jetzt nicht nur pur Dank und Lob sind, sondern auch andere Aussagen enthalten. Wenn ich ein Dankgebet spreche, kann da auch mal eine Phrase sein, ihr kennt das selber aus dem Gebet, wenn man sagt, so jetzt wollen wir mal dem Herrn danken. Ja? Und dann gibt es immer mindestens einen in der Gruppe, der dann wieder mit Bitten anfängt, oder? Kennt ihr? Oh, Herr, wir wollten jetzt danken und der kommt gleich wieder mit Bitte. Jeder kennt's. aber niemand war es. Ja, deswegen, ich würde das nicht schwarz-weiß malen, aber von der Zielrichtung können wir damit rechnen. Apostelgeschichte 2, als Pfingsten der Geist Gottes kommt und die Leute in allen möglichen Dialekten und Sprachen zu den Menschen sprechen, denken viele, es wurde evangelisiert mit der Sprachenrede. Das ist völliger Nonsens. Dort wurde nicht das Evangelium in unterschiedlichen Sprachen weitergegeben. Das Evangelium wurde nämlich, als das alles abgeschlossen war, durch Petrus gegeben. Als sie alles nicht verstanden haben, hat Petrus sich hingestellt, hat gesagt, so, jetzt erkläre ich euch mal, was hier passiert. Und dann hat er ihnen von Jesus Christus erzählt und das Evangelium gebracht. Das Sprachengebet ist in erster Linie nicht dafür da, das Evangelium weiterzugeben. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Aber in der Apostelgeschichte 2, ich habe es jetzt nicht abgedruckt, heißt es, und wir hörten sie über die mächtigen Taten Gottes sprechen. Lobpreis, Danksagung, man erhebt den Namen des Herrn. Lobpreis hat eine erbauliche Wirkung. Warum machen wir Lobpreis? Warum singen wir Lieder? Weil wir glauben, dass der Geist Gottes das gebraucht, um unsere Seele zu erbauen. Deswegen tun wir das. Nicht, weil wir ein bisschen Rhythmus brauchen oder die Predigt ein bisschen aufpeppen müssten, damit es auch spannend bleibt mit ein paar Liedern. Vers 18. Genau, das Sprachengebet darf eine prägende Funktion haben. Also im Gebetsleben. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und er wusste, die Korinther, wenn die erstmal loslegen, die hält nicht so schnell auf. Und Paulus ist so kühn, ihr redet viel. Ihr habt keine Ahnung, wie viel ich in Sprachen rede. Vers 19. In Vers 19 lernen wir, dass das Sprachengebet seinen Platz in der persönlichen Anbetung hat. In der Gemeinde lieber mit meinem Verstand reden. In der Gemeinde ist kein Ort. Zu der Zeit gab es keine am Sportfeld Zweis. Solche Gemeindehäuser wie hier, sowas gab es da gar nicht. In der Gemeinde war immer mit meinen Leuten. So wie wir jetzt unterwegs sind, gut, jetzt sind wir heute ausnahmsweise in unserem Gemeindehaus, aber sonntags sind wir nicht in unserem Gemeindehaus, aber wir sind in der Gemeinde, weil wir miteinander sind. Wir gemeinsam sind der Leib Jesu, der gerade am Umherziehen ist. Wir schauen uns jetzt das Wesen der Prophetie an. Wir haben das Sprachengebet abgefrühstückt. Wir haben sozusagen aus 1. Korinther 14 alles herausgezogen, was man über das Sprachengebet lernen kann. Vielleicht waren einige Dinge auch neu für euch in der Einordnung. Jetzt schauen wir uns das Wesen der Prophetie an. Dort finden wir jetzt in dem Text nicht so viel, sondern nur ein paar Hinweise. Wir beginnen mit Vers 2. Was lernen wir in Vers 2? Nein, hört nicht auf mich. In Vers 3. Was lernen wir in Vers 3? Genau. Ihr merkt, dass es jetzt dieser Shift ist. Kein Gespräch mit Gott. Sprachengebet ist ein Gespräch mit Gott. Die Prophetie ist kein Gespräch mit Gott. Die Prophetie ist ein Reden zu den Menschen. Genau. Die Prophetie hat unmittelbaren Nutzen für andere. Unmittelbar. Nicht über Umwege oder nicht versteckt nur für mich erstmal, sondern sofort. Also Erbauung und Ermahnung und Tröstung. In Vers 4 sehen wir genau den gleichen Punkt. Sprachenrede erbaut sich selbst, Weissagung oder Prophezeiung erbaut die Gemeinde. Vers 19, das dazwischen ist eigentlich die ganze Zeit Sprachengebet. Und in Vers 19 sehen wir, dass es eine verständliche Rede ist mit meinem Verstand. Verständlich im Sinne von den Vokabeln. Es kann durchaus auch sein, dass es, wenn ihr die Propheten lest, glaube ich nicht, dass ihr immer gleich alles sofort versteht. Und wenn ja, dann dürft ihr gerne meinen Job übernehmen. Aber ich habe da ein paar Nüsse zu knacken. Verstehen bedeutet nicht, dass es mir sofort klar ist, worum es geht, aber ich kann die Begriffe begreifen und kann damit was anfangen. Paulus hat verständlich gesprochen und dennoch war einiges sehr schwer, was er aufgeschrieben hat. Inwieweit bei der Prophetie mein Verstand beteiligt ist? Ja, völlig. Zu 100% muss bei der Prophetie dein Verstand aktiviert sein, weil du mit einem prophetischen Wort eine Tröstung aussprichst. Das heißt, du musst wissen, was du sagst und wohin du möchtest, damit jemand auferbaut wird. Du wirst niemals in der Seelsorge jemanden erbauen, indem du einfach vor ihm stehst und sagst, das ist ja albern. Ja, das war das erste Mal und das einzige Mal, dass ich zu dir in die Seelsorge ging und vielleicht sogar noch dafür was gezahlt habe. Aber wenn du das Problem siehst und eine Lösung findest oder ein tröstendes Wort, dann weißt du, was du sagst. Und deswegen gebraucht Paulus in Vers 6, ist ganz interessant, dass er dort schreibt, jetzt aber Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung, also etwas, was verborgen ist, wird enthüllt, oder in Erkenntnis, oder in Weissagen, oder in Lehre. Also die Weissagung des Prophezeien ist auf dieser Ebene. Bei allen anderen wissen wir, da gehört das Verstehen, der Verstand unbedingt dazu. Und wenn ich jemanden erbauen möchte durch Prophetie, dann ist das ein wichtiges Element. Beim Sprachenreden, da geht etwas an unserem Verstand vorbei. Ich möchte dazu später noch etwas sagen, wenn das in Ordnung ist. Aber ich habe das noch ein bisschen auf der Kette, zumindest beim Sprachengebet. Ich würde gerne nochmal weitergehen in Vers 19. Und dann haben wir auch schon alle Wesensmerkmale von der Prophetie. In Vers 19 sehen wir, dass schon wenige prophetische Worte Segen bringen. Er spricht hier von lieber 5 Worte. Und er ist der Meinung, es gibt prophetische Botschaften, die können 5 Worte beinhalten. Kann ein prophetisches Wort sein. Ja, ich würde sagen, dass Prophetie einen großen seelsorgerlichen Anteil hat. Ich würde es nicht gleichsetzen, weil wir haben jetzt hier nur einen Ausschnitt von der prophetischen Gabe, wenn wir das Ganze neu... Ja, durchaus. Genau. Wenn wir das ganze Neue Testament anschauen zur Prophetie, sehen wir auch noch andere Facetten. Es hat manchmal auch eine Vorhersage. Manchmal, nicht immer. Einige denken, Prophetie ist immer, was passiert morgen? Nee. Oft ist Prophetie, was ist jetzt in deinem Herzen? Schauen wir auch gleich nochmal uns an. Aber es kann auch eine Vorausschau sein. Agabus hat das zum Beispiel gemacht bei Paulus, hat ihm gesagt, was wird dich erwarten? Ja. Auch ein spannender Text in Apostelgeschichte 21, müssen wir uns mal zu Gemüte führen irgendwann, um das Wesen von Prophetie näher zu verstehen. Aber ja, das ist der letzte Punkt. Schon wenige prophetische Worte bringen Segen. Jetzt hat Rainer eben gerade gesagt, dass wir in Vers 5 gelernt haben, wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Sprachen redet. Paulus stellt hier nicht die Frage, ob man sich für oder gegen ein Charisma entscheiden sollte. Einige lesen diesen Text und denken, aha, okay, also wird hier gerade die Sprachenrede abgekanzelt, weil ja die Prophetie größer ist. Wir müssen uns fragen, welches Werkzeug dient welchem Ziel? Welches Werkzeug der Geistesgaben dient welchem Ziel? Und wir sehen, dass wir uns besonders auch der prophetischen Rede widmen sollen, Vers 1 heißt es auch, besonders eifert danach, dass ihr weissagt. Aber der Kontext, warum sie größer ist, ist das Gemeindesetting, der gemeinsame Gottesdienst, der stattfindet. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier geht es nicht darum, die eine Gabe ist besser und die andere ist schlechter, sondern ich habe jetzt gerade im Kopf, dass ihr zusammenkommt. Und dort, für diesen Kontext, nehme ich eine Gewichtung vor. Er sagt nicht, das andere ist schlecht, weil wenn das andere schlecht wäre, dann würde er nicht auch gleichzeitig sagen, wenn ich alleine bin, dann aber permanent im Sprachengebet. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen und sagen, im persönlichen Bereich würde er sagen, das Sprachengebet nutzt mir mehr als das prophetische Reden. Weil da habe ich kein Gegenüber, wo ich prophetisch rede, sondern da brauche ich mehr das Sprachengebet. Versteht ihr den Gedanken? Es geht um den Kontext. Wo findet welche Gabe statt? Da sagt, die prophetische Gabe hat ihren Kontext. In der Versammlung, in der Gottesdienstgemeinschaft zum Beispiel, oder in einem Hauskreis oder im Bibelkreis und so weiter. Und das Sprachengebet im persönlichen, privaten Gebetsleben. Und das ist das, was wir in den Versen 23 und 26 auch lesen. Das habt ihr hier auf der Folie. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt. Das ist der Kontext. 1. Korinther 11. Ab dort geht es schon die ganze Zeit darum, was passiert, wenn ihr zusammenkommt. Abendmahl, könnt ihr euch erinnern? Dann, wie soll gebetet werden? Ihr könnt euch daran erinnern, vielleicht dieses Kopftuchthema. Sollen Frauen mit Kopfbedeckung beten, ja oder nein? Sollen Männer mit Kopfbedeckung beten, ja oder nein? Das ist alles Gottesdienst, Gemeinde, kirchliche Veranstaltung, würde man heute sagen. Vers 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Und hier ist wieder, wenn ihr zusammenkommt, was ist das größte Ziel? So hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung. Alles geschieht zur Erbauung. Das ist das Ziel. Und das sind die Mittel der Wahl, um zu diesem Ziel zu kommen. Und ich sage es häufig, ich werde nicht müde, darüber zu sprechen, ehe wir zu diesem Ziel kommen. Denn das ist noch nicht Wahrheit unter uns. Und solange wir das sehen, ist ein Mangel da und wir müssen uns diesem Thema stellen und das volle Maß der Erbauung auch in Anspruch nehmen und Gott darum bitten. Also der Kontext für Paulus ist der gemeinsame Gottesdienst und er weiß, man kann Gaben gebrauchen und man kann sie missbrauchen. Nicht, dass die Gabe schlecht ist, aber man kann eine Gabe entwenden und ihren ursprünglichen Zweck irgendwie entfremdend gebrauchen. Und das ist mit der Sprachenrede passiert. Und deswegen behandelt Paulus hier jetzt über so viele Verse das Wesen und die Funktion von Sprachengebet und Prophetie und hilft bei der Entscheidung, wo gehört welche Gabe hin. Und in Versen 7 bis 12, die werden wir jetzt nicht am Stück lesen, verwendet Paulus Illustrationen, um das Prinzip zu verdeutlichen. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr, ihr seht es auch an der Wand, da spricht er dann von Instrumenten, dass nicht Instrumente einfach so vor sich herklingen, sondern eine klare Melodie spielen müssen, damit man versteht, was gespielt wird. Oder wenn ich mit einem Ausländer in Kommunikation trete, in deiner Übersetzung hieß es eben gerade, dann ist er mir ein Ausländer, in meiner Übersetzung heißt es, dann ist er mir ein Barbar. Also völlig entfremdet. Und das ist nicht Sinn der Sache, wenn wir zusammenkommen, dass wir uns in Unverständlichkeit überbieten und dann nach Hause gehen und sagen, Hauptsache, ich habe meine eigenen geistlichen Muskeln trainiert und schön, dass es um mich heute ging. Das ist nicht gerade das Ziel. Wenn wir zusammenkommen, dann steht in erster Linie nicht ich und mein Jesus, sondern unser Herr und wir als Gemeinschaft. Das ist der Fokus. Und diesen Fokus, die Nachjustierung des Fokus, die Fokussierung geht es Paulus in diesen Versen. Wir lesen weiter, die Verse 20 bis 22. Und jetzt müssen wir sehr gut zuhören, weil es ein kniffliger Text ist, um es mal diplomatisch zu sagen. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 28, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Kurzer Stopp, ein Zitat aus Jesaja 28, wo gesagt wird, da ist das rebellische Volk Israel. Sie laufen nicht mehr mit Gott zusammen. Und Gott wird sie bestrafen und sie richten. Und es wird ein Volk kommen, was sie nicht verstehen werden, die Assyrer. Sie kommen mit einer fremden Sprache, die sie nicht verstehen. Und dieses fremdartige Volk mit dieser fremdartigen Sprache wird ihnen zum Gericht. Sie werden sie einnehmen und sie bleiben verständnislos. So, und jetzt kommt Paulus mit der Anwendung. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Also er zitiert etwas, was in der Geschichte passiert ist. Das macht er oft, dass er im Alten Testament irgendwas findet und sagt, das passt zu unserer Situation, davon können wir lernen. Hier war ein Gerichtshandeln. Und das leitet auch Jesaja auch so ein. Da ist eine unverständliche Sprache, wurde uns zum Gericht. Und sagt, auch das Prinzip können wir hier erleben, wenn wir nicht die Ordnung Gottes leben in unseren Gottesdiensten. Und sagt an diesem Satz, daher sind die Sprachen, das unausgelegte Sprachengebet, ein Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung, man kann hier hinzufügen, ein Zeichen, aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Was bedeutet das? Auf der nächsten Folie mache ich mal ein Angebot. Das ist der schwerste Vers im ganzen Korintherbrief. Aber ich denke, wir können ihn so ungefähr umreißen. Was bedeutet das? Ein Zeichen symbolisiert etwas. Es steht für etwas. So wie das alte, ungläubige Israel von Völkern mit fremden Sprachen bestraft und gerichtet wurde, so birgt auch heute die unausgelegte Sprachenrede eine Gefahr in sich. Sie steht dafür, dass Ungläubige ebenfalls diese Sprachenrede als Strafe erleben, weil sie nicht am Segen teilhaben können. Sie merken, ich werde übergangen. Es ist für mich mehr Gericht als Segen, weil ich kann nicht partizipieren. Ich kann da nicht dran teilnehmen. Es geht an mir vorbei und es ist gefühlt wie ein Gericht. Okay? Sprachenrede ist ein Zeichen, steht für etwas. Sprachenrede kann wie ein Gericht erlebt werden für den, der ungläubig ist. Die Prophetie steht im Gegensatz dafür, dass man nicht vom Segen abgehalten wird. Es ist ein Zeichen für die persönliche Ansprache Gottes. Du wirst nicht mit unverständlicher Rede bestraft und im Unglauben gelassen, deswegen ist es kein Zeichen für Ungläubige. Du erlebst geistliche Stärkung, das Kennzeichen der Gemeinde Gottes. Und so, insofern ist es ein Kennzeichen für die Glaubenden, dass sie in den Glauben gestärkt werden, dass Glaube hervorgerufen wird durch Prophezeiung. Und was Paulus hier macht, ist wieder diese Differenzierung, dieser Kontrast zwischen diesen beiden Gaben. Und er sagt, schon im alten Bund haben wir Dinge erlebt, was mit fremder Sprache passiert ist, wenn sie unausgelegt war. Und jetzt diese wunderschöne Gabe, die ihr habt, missbraucht diese Gabe nicht auf eine Art und Weise, dass es Menschen in ihren Unglauben sozusagen noch darin bestraft, sondern vielmehr weissagt, sprecht klare Worte miteinander, weil das ist ein Zeichen für Glaubende. Das wird nämlich jemanden, der dabei ist, nicht im Unglauben lassen. Es steht für Glauben, zum Glauben kommen, im Glauben gestärkt zu werden. Und dieses Prinzip, was wir jetzt natürlich gerade in 2,5 Minuten gut verstanden haben, dass diese unterschiedlichen Gaben für unterschiedliche Sachen stehen, wird jetzt aufgedröselt. Selbst wenn du sagst, ich habe eben gerade die letzten 5 Minuten gar nichts verstanden, erklärt dankenswerterweise Paulus, was das im Vollzug bedeutet in den Versen 23 bis 25. Die Folie könnt ihr natürlich online im Nachhinein abrufen. In Vers 23 bis 25 erläutert er das. Wer möchte mal lesen? Dankeschön. Hier sehen wir das genau im Vollzug. In dem ersten Teil, den wir uns angeschaut haben, ging es vor allem um die Erbauung der Gemeinde und warum es wichtig ist, der Sprachenrede ohne Auslegung einen entsprechenden Platz im Privaten zu geben und vielmehr die prophetische Rede zu fokussieren, wenn wir miteinander sind, auch das zu erwarten, dass das im Miteinander passiert und Gott mich heute gebrauchen wird, weil es die Gemeinde erbaut. Und jetzt nimmt er einen Schwenk und sagt, es hat auch ein Resultat oder einen Effekt auf Menschen, die in unsere Gemeinschaft dazukommen. Auch wenn Ungläubige dabei sind, Leute, die vielleicht Interesse haben am Christentum und schauen mal in diese korinthischen Gottesdienste hinein, woran glauben die eigentlich? Das war ja alles ein bisschen anders als heute. Das Christentum war vielleicht auch etwas Exotisches in diesen Kreisen. Und dann ist man dort hineingekommen Und dann ist genau das passiert. Wir sehen in Vers 23 genau dieses Zeichen, dieses negativ behaftete Zeichen des Gerichts für diejenigen, die kommen eigentlich in einen Gottesdienst und sollten eigentlich Gott erleben in seiner Kraft und Herrlichkeit. Und dann kommen sie herein und sagen, ihr seid bekloppt, ihr seid von Sinnen. Sie werden gehen und es war für sie persönlich eigentlich wie ein Gericht und eine Strafe. Obwohl sie doch eigentlich mit dem Evangelium erreicht werden sollten. Das ist absurd. Aber viele Gemeinden funktionieren heute auch so und schauen nicht in die Texte. Tut es nicht. Das stiftet mehr Verwirrung. Tut es nicht. Wenn Unkundige dabei sind und ihr wisst es nicht, zack, habt ihr sofort dieses Phänomen. Wollt ihr das? Wollt ihr diesen Effekt haben? Und auf der anderen Seite haben wir die Prophetie, die auch ein Zeichen ist, für Glaubende, im Sinne, dass es den Glauben stärkt, dass man an dem Segen nicht vorbeigeht und nicht im Unglauben verharrt. Da ist ein Ungläubiger, er wird von allen überführt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar, er wird Gott anbeten, er wird auch ein Glaubender. Das ist ein Zeichen für Glaubende. Und es weckt Glauben und er wird bescheinigen, Gott ist wirklich unter euch. Das ist so, wie ich den Text interpretiere, verstehe und lösbar mache. Es gibt andere Weisen, das zu verstehen, aber die haben aus meiner Sicht überall einen Haken. Und so ist es mehr oder weniger wasserdicht. Aber ich habe jetzt hier auch keinen Theologieprofessor vor mir, der würde mir vielleicht auf die Finger hauen. Ja. Aber lest gerne Kommentare, das ist eine sehr schwierige Passage. Aber selbst wenn wir diese Passage nicht verstehen, und ich verstehe nicht alles in diesem Vers, das muss ich wirklich zugeben. Ich hatte eigentlich vor, das zu überspringen, aber da bin ich zu stolz, glaube ich, für. Selbst wenn wir es nicht verstehen, was wir verstehen ist Vers 23 bis 25. Dort dröselte er es auf. Auch wenn Paulus, ich habe gerade nicht gereilt, was du da willst. Warum machst du dieses alttestamentliche Ding da auf? Ich verstehe nicht, wie du den Link kriegst. Keine Ahnung. Danke, Paulus, dass du in Vers 23 bis 25 uns die Praxis zeigst. Das eine, das war eben gerade schwere Theologie. Das ist jetzt richtig pragmatische Kost. Hier wissen wir, wenn das passiert, ist das der Output. Wenn das passiert, ist das der Output. Okay, also deswegen ist schade, wenn man es nicht ganz durchdringt. Es ärgert mich auch ein bisschen, aber wir wissen trotzdem, was wir tun können und worauf wir achten müssen. Und ich möchte noch ein weiteres Beispiel an dieser Stelle bringen, weil ich es wichtig finde, wenn wir über Prophetie sprechen, dass wir nicht abgehoben über diese Sache denken. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne hier in dem Raum steht bei diesem Thema. Bei einigen mehr, bei anderen weniger. Aber meine Befürchtung ist, dass prophetisches Reden oft irgendwie auf den Sockel gehoben wird. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz, ganz große Angelegenheit. Ich möchte von Wayne Grudem lesen, der in seiner biblischen Dogmatik folgende Begebenheit erzählt. Ein Missionar hielt mitten in einem Vortrag inne und sagte etwa Folgendes. Ich hatte nicht geplant, dies zu sagen, aber mir scheint, dass der Herr mir zeigt, dass jemand in dieser Gemeinde gerade seine Frau und Familie verlassen hat. Sollte das der Fall sein, dann lass mich dir deutlich sagen, dass Gott möchte, dass du zu ihnen zurückkehrst und die Gedanken Gottes für das Familienleben zu befolgen lernst. Der Missionar wusste es nicht, doch saß auf der unbeleuchteten Empore ein Mann, der ein paar Augenblicke zuvor zum ersten Mal in seinem Leben die Kirche betreten hatte. Die Beschreibung traf genau auf ihn zu und er gab sich zu erkennen, bekannte seine Sünde und fing an, nach Gott zu suchen. Der Wayne Grudem schreibt, dass das in einer Gemeinde passiert ist, die absolut nicht charismatisch ist, die mit diesen Dingen gar nichts zu tun hat und so ein Abend auch nicht stattfinden würde. Aber blöderweise kam dann so ein Missionar von außen. Und ihr merkt die Redeweise? So mega unspektakulär. Aber da ist etwas in seinen Sinn gekommen. Sein Verstand wurde erfüllt. Er konnte nicht jedes Detail wissen, aber eine Ahnung. Da legt Gott etwas auf meinem Herzen, was eben gerade noch nicht da war. Und ich weiß nicht, warum und weshalb und wieso. Und es braucht ungeheuren Mut. Deswegen glaube ich, formuliert, also wahrscheinlich war er selber auch noch vielleicht untrainiert oder war vielleicht auch neues Terrain. Und wie sagt es, ich hatte es nicht geplant, dies zu sagen, aber mir scheint, dass der Herr mir zeigt, Einige sagen, na, wenn man prophetisch redet, dann möchte ich aber auch ein So spricht der Herr hören. Ja, ein Agabus war so Prophet, dass er gesagt hat, so spricht der Heilige Geist. Okay? Wenn du so fit bist und so klar weißt, dann sag es. Wenn du es nicht so klar weißt, dann sag es doch so, wie du es weißt. Wenn du sagst, ich habe irgendwie eine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade was damit anfangen kannst. Oder ob diese Gemeinschaft was damit anfangen kann. Und dann sagen, nein, das ist nicht konkret genug. Das muss reinschlagen wie ein Hammer. Was soll ich damit machen? Was soll ich mit dieser Begebenheit machen, wenn sie passiert? Ich will lieber so etwas Unkonkretes, Gewaltiges erleben, als gar nichts erleben. Ich möchte, dass Menschen Gott kennenlernen. Dass sie das erleben, was auch, das ist eigentlich genau das, was wir in 1. Korinther 14 gelesen haben. Ich werde von allen überführt. Alles liegt auf einmal blank und ich bescheinige ihn. Gott ist mitten unter euch. Hier wird etwas aufgedeckt. Wie kannst du das wissen? Es war keine persönliche Ansprache, sondern in den Raum hinein, hier ist etwas. Und das möchte ich zum Ausdruck bringen. Und wir brauchen miteinander Mut. Aber besonders, und da möchte ich jetzt zu den drei Lektionen für uns kommen, die daraus resultieren. Wir brauchen Prophetie in der Gemeinde. Und das bedeutet, dass wir eine Erwartungshaltung brauchen, dass Gott auch zu uns spricht und durch uns wirkt. Und das ist meine Frage in die Runde. Dass wir das in uns bewegen. Habe ich die Erwartungshaltung heute? Eben gerade hat Hans-Peter gebetet. Dann betet er. Was machen wir dann? Was machen wir, während er betet? Sitzen wir und warten wir, bis er mit seinem Gebet fertig ist und wir Amen sprechen und Waldemar kann dann endlich loslegen mit der Bibelstunde? Oder haben wir die Sensibilität in uns, dass wir sagen, wenn wir zum Beispiel beten, dass wir hinhören und gleichzeitig offen sind, Geist Gottes spricht zu mir. Was ist, wenn heute in dem Raum etwas verborgen ist und aufgedeckt werden muss? Ich frage dich, möchtest du als Segenswerkzeug dienen? Willst du Teil des Planes Gottes sein, um jemand anderen in die Gegenwart Gottes zu manövrieren? Ich will das. Ich will das. Es gibt nichts Cooleres. Es gibt nichts Schöneres, als im Reich Gottes zu wirken. Haben wir diese Erwartungshaltung? In Vers 29 bis 33 heißt es, habe ich das noch hier drauf? Ja. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Gleicher Gedanke. Ist nicht etwas, was aus mir herausbricht, sondern was eine Ordnung hat. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir werden uns das nächste Mal nochmal diese Verse genauer anschauen. Aber das ist meine Frage an dich. Willst du prophetisch dienen? Ich frage nicht, kannst du? Das ist auch nicht die Ansage von Paulus in 1. Korinther 14, sondern strebt danach. Darum möchte ich jetzt beten. Wir werden gleich weitermachen. Aber ich möchte jetzt beten. Für alle, die diesen Wunsch in sich tragen. Wir schließen jetzt unsere Augen. Und jeder, der diesen Wunsch in sich trägt, darf jetzt aufstehen. Ich gucke auch nicht. Wer den Wunsch hat, Gott, gebrauche mich in dieser Gabe. Ich bin offen dafür. Ich will danach streben. Ich will erleben, dass du durch mich in dieser Gabe wirkst. Dann möchte ich jetzt für dich beten. Vater im Himmel, du bist souverän und stehst völlig über uns. Und dennoch sehen wir deinen Willen zur Partnerschaftlichkeit, wenn es darum geht, in der Gemeinde zu dienen. Und ich danke dir für die wunderbare Gabe des Prophezeiens, dass du damit verherrlicht wirst und es der Erbauung der Gemeinde dient. Und ich danke dir für jede Seele, die jetzt gerade aufgestanden ist und sagt, ja, Herr, hier bin ich, fülle mich. Herr, fülle uns. mit dem Geist der Weissagung. Teile du Gaben aus. Setze du prophetischen Dienst frei in unserer Gemeinde. Nicht zu unserer Größe und Stärke und Ehre, sondern dass du ungehindert durch uns handeln kannst. Und andere Menschen erleben, Gott ist mitten unter euch. Ich sehe und schmecke, dass Gott hier ist. Herr, hilf uns, in dieser Gabe zu wachsen, offen zu sein für Impulse des Heiligen Geistes, mutig zu sein, sie auszusprechen, barmherzig im Miteinander zu sein, in dieser Gabe zu lernen und vor allem dann auch gehorsam zu sein, dort, wo wir erkennen, dass eine Bewegung des Heiligen Geistes offensichtlich ist. Herr, teile du aus, so wie du willst. Amen. Amen. Jetzt denkt ihr, Mist, ich dachte, das ist heute so eine schöne Theoriestunde. Das ist die erste Lektion. Wir brauchen Prophetie in der Gemeinde. Und damit in allen möglichen Facetten und Kontexten, seelsorgerliches Gespräch, Hauskreis, Gebetsabend, Gottesdienst. Das ist nicht beschränkt auf. Der Geist Gottes hat nicht nur in seinem Kalender Sonntag 10 bis 12, sondern die ganze Woche. Das Zweite ist, wir brauchen Sprachengebet. Wir brauchen Sprachengebet im Persönlichen. Sprachengebet und Sprachengesang hat Paulus' Gebetszeiten geprägt. Wenn du diese Gabe empfangen hast, dann nutze diese Gabe. Nutze sie gern, nutze sie viel. Und wenn du sie hast und gerade nicht viel nutzt, dann entfache sie neu. Bei einigen schläft sie ein, wird zur Seite gedrängt. Lass dich daran erinnern, dass es eine gute Gabe ist, die Gott dir gegeben hat und dass wir unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, nicht vernachlässigen wollen. Erwarte, wenn du in Sprachen betest, die Vertiefung deiner Gottesbeziehung. Erwarte die Vertiefung deiner Gottesbeziehung und vertraue darauf, dass Geheimnisse deines Innern verarbeitet werden. Es werden Geheimnisse durchgebetet im Sprachengebet, die an deinem Verstand vorbeigehen. Kann jemand Römer 8, Vers 26 lesen? Römer 8, Vers 26, das ist das Buch vor Korinther. Römer 8, Vers 26 und 27. Wer mag das mal laut lesen? Römer 8 ist ein Kapitel, was die allgemeine Erfahrung eines Christen beschreibt. Römer 8, Vers 26 und 27 spricht nicht vorrangig vom Sprachengebet. Das, was wir gerade lesen, ist eine Grunderfahrung eines jeden Kindes Gottes. Dass wir Momente erleben, indem wir nicht in der Lage sind, unsere Gebete zu artikulieren, wo wir vor Gott stehen und einfach nur ein... Kennt ihr diese Momente? Und Gottes Wort sagt uns, dass der Heilige Geist uns vertritt. Er nimmt dieses und er übersetzt es und er handelt in uns. Wenn du im Gebet bist und nicht reden kannst, heißt es nicht, dass du nicht betest. Ein Seufzer vor dem Herrn ist Gebet. Ein Stillewerden vor dem Herrn ist Gebet. Und so erlebt jeder Christ das neben seinem Verstand. Das müssen wir Westchristen lernen, dass neben dem Verstand es weitere Ebenen in uns gibt. Wir haben Herzensebenen, die sind für uns verstandesmäßig lange nicht zu greifen. Lange nicht. Ist Gottes Hand zu kurz, da hineinzugreifen? Ich denke, nein. Er kann auch dort hineingreifen, dort, wo wir uns selber nicht verstehen, dort, wo uns die Situation überfahren und wir denken, ich weiß gar nicht, woher kommt das jetzt gerade alles? Herr, ach, oh Herr, was ist das für ein Gebet? Was, oh Herr, für ein Gebet? Was ist denn die Aussage? So würde der Deutsche sagen, ich brauche eine Aussage, ich brauche einen Arbeitsauftrag. Ja, Gott hat dann schon einen Arbeitsauftrag, er weiß, was los ist. Deswegen, wenn du denkst, mit dem Sprachengebet ist es ein bisschen skurril, nein, Das erlebt jeder Mensch. Gott arbeitet tiefer als unsere Verstandesebene. Und dort, wo wir sprachlos sind, ist Gott alles andere als sprachlos. Und er nimmt das, was an unserem Verstand vorbeigeht, und arbeitet in uns. Bete in Sprachen. Wenn du in der Gemeinde bist und dein Reden das Gehör von anderen fordert, tu es nicht. Weil wir keine negativen Effekte produzieren wollen. Vers 27 bis 28 in 1. Korinther 14. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so seien es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Hier haben wir den Gedanken von vorhin, dass jemand anders auslegt. Wenn ich nicht die Gewissheit habe der Auslegung, frage ich in die Runde. Gibt es jemanden unter uns, der die Gabe der Auslegung hat? Spannende Frage. Paulus erwartet irgendwie so eine Frage anscheinend. Gibt es einen Ausleger unter uns? Und er hat erwartet, dass er in der Gemeinde, ja, hier, ich bin trainiert in dieser Gabe, lass mal schauen. Interessant, ne? Wenn er nicht da ist, dann schweige er in der Gemeinde und rede für sich und für Gott. Dann bleibt es ein Zwiegespräch zwischen Gott und mir und ich gehe nicht auf die Bühne und mache es groß. Eigentlich eine ganz simple Angelegenheit. Das ist jetzt für diejenigen, die die Sprachenrede oder die Gabe des Sprachengebets empfangen haben. Wenn du diese Gabe nicht hast, dann bete darum. Aber wie kann er das sagen? Ja, sage ich, bete darum. Und das wird für einige arrogant klingen, aber ich sage es nochmal, bete darum. Nicht, weil ich glaube, dass das die einfach oberhamme beste Gabe ist, die man haben muss, sondern weil die Bibel uns dazu auffordert. Und Paulus sagt, ich wünschte mir, dass ihr alle in Sprachen betet. Werden am Ende alle in Sprachen beten? Das ist nicht die Frage, die wir zu beantworten haben. Das liegt nicht in unserer Hand. Ich sehe nur, wozu Gott uns auffordert. Und er sagt unmissverständlich, dass wir für die Weissagung besonders beten sollen, wenn es um den gemeindlichen Kontext geht. Und dass wir für die Sprachen beten sollen. Und das ist das, was ich jetzt tun möchte. Wenn du diese Gabe empfangen möchtest, dann bete ich jetzt dafür. Wir schließen wieder unsere Augen, damit wir nicht rumgucken und uns beobachtet fühlen. Frag dich einen Augenblick, will ich das? Und wenn du das möchtest, dann steh bitte auf und dann bete ich gerne für dich. Herr, ich habe keine Ahnung, wer jetzt gerade steht, ob überhaupt jemand steht. Darum geht es nicht. Aber es soll uns helfen, Dinge festzumachen mit dir. Und du siehst, wer das Verlangen hat, diese Gabe zu empfangen, der vielleicht auch angesprochen ist durch den heutigen Text, dass es zur Selbsterbauung dient und dass man Geheimnisse mit dir bespricht. Jeder, der diesen Wunsch hat, bitte ich dich, dass du die Person erfüllst mit dem Heiligen Geist und die Sprache, die du geben möchtest, freisetzt. Dass heute oder in den nächsten Tagen unser Bruder oder unsere Schwester voller Freude in Sprachen Lob singt, Lob preist, schön Dank sagt und Erbauung dadurch erlebt im persönlichen Leben. Herr, zu deiner Ehre und zur Auferbauung deiner Kinder. Danke, dass du ein guter Geber bist und dass du nie schlechte Dinge gibst. In Jesu Namen beten wir. Amen.
Amen.
Letzte Lektion. Ihr sitzt noch alle, nachdem ich die Augen aufgemacht habe. Das ist gut. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Sprachengebet ist in der Regel keine gewöhnliche Sprache. Deswegen geht Paulus auch nicht davon aus, dass es sowieso in einer Multikulti-Gemeinde die Übersetzungen dann da sind und parat, sondern er geht davon aus, dass es ein Charisma ist. Viele denken in einigen Kreisen, das ist einfach Übersetzung. Ah, Wir brauchen ein Charisma. Wenn es eine einfache Übersetzung wäre, dann müsste ich nicht dafür beten, dass ich eine Auslegung empfange. Ist es eine Übersetzung 1:1? Ja, kann ich dir schwer sagen. Es gibt manchmal Sätze im Englischen, die sagst du vielleicht so und fürs Deutsche brauchst du ein paar mehr Worte. In anderen Sprachen funktioniert das noch ganz anders. Wenn sie aus einer ganz anderen Richtung kommen, dann ist das so ein ellenlanger Satz und dann übersetze kurz. Vielleicht habt ihr schon mal Predigten, die synchronisiert wurden live. Oder wie sagt man, nicht live synchronisiert, sondern simultan übersetzt. Dankeschön. Wenn der Prediger was sagt und der Übersetzer erzählt und erzählt und dann guckt der Übersetzer, dann habe ich das eben gerade alles gesagt. Ja, in dieser Sprache brauchen wir mehr Worte, um das rüberzubringen, was du gerade gesagt hast. Von daher kannst du eine Minute in Sprachen beten und 3 Minuten auslegen. Da gibt es keine Mechanik. Es geht um ein Charisma der Interpretation, der Auslegung. Wir müssen uns fragen, wollen wir diese Gabe? Wollen wir diese Gabe? Wollen wir die Gabe der Auslegung unter uns erfahren und erleben? Und wir müssen uns fragen, wo findet das überhaupt statt? Gibt es überhaupt die Offenheit dafür? Für viele ist so, okay, in persönlichen Sprachenbeten ist das eine, aber okay, jetzt, meinetwegen im Hauskreis, habe ich die Freiheit zu sagen, ich habe es auf dem Herzen, in Sprachen zu beten, wollen wir miteinander beten für eine Auslegung? Heiße Geschichte. Ich wünsche mir das. Warum? Geht es nicht auch ohne? Ja, geht vieles ohne, aber hier steht es. Hier steht es, dass uns zum Segen ist. Will ich haben. So einfach. So einfach. Wenn diese Kapitel nicht in der Bibel stehen würden, würde ich persönlich nichts vermissen. Aber wenn die Bibel mir sagt, da ist etwas, dann weiß ich, dass da mehr ist. Und dann will ich es haben. Und dafür ist uns die Bibel gegeben, damit wir wissen, was Gott von uns fordert. Damit wir wissen, welchen Segen Gott für uns hat. Wenn ich davon nichts weiß, dann sage ich, okay, ich habe keinen Mangel. Aber wenn er mir Dinge aufzeigt, dann sage ich, wow, das ist möglich? Herr, gib es mir. Warum nicht mir? Warum nicht heute? Warum nicht jetzt? Warum nicht überfließend, im überreichen Maß zur Erbauung der Gemeinde? Darum frag dich persönlich, wenn du beschenkt bist mit der Gabe des Sprachengebets, hast du einen Kontext, wo du das ausleben kannst, wo du mit Geschwistern auf den Weg gehen kannst und sagen, lass uns in der Partnerschaft des Heiligen Geistes wachsen und schauen, was er tut. So, und jeder, der auch wünscht, dass die Sprachenrede auch ausgelegt wird, für den bete ich jetzt. Das müssen nicht nur Sprachenredner sein. Es gibt keine Bedingungen. Kannst vielleicht auch gar nicht in Sprachen beten, aber würd's gern dienen in der Auslegung. Ja. Ich sehe da keine Begrenzung. Steht nicht, es ist so ein Add-on. Erstmal erstes Level Sprachengebet, zweites Level Auslegung. Steht nicht. Geh kurz in dich. Und wenn ich gleich auffordere, dann darfst du aufstehen, wenn du erleben möchtest und empfangen möchtest, dass Gott auch durch dich, durch uns auslegt. Wer möchte Gott durchs Aufstehen auch signalisieren, Herr, hier bin ich, beschenke mich mit der Gabe der Auslegung. Herr, das sind tiefe Themen und sie fordern uns heraus und wir dürfen von diesem Text nicht gehen, ohne dass wir für diese Dinge beten. Das wäre ein großes Unrecht, wenn wir einfach unsere Köpfe theologisch füllen und als Theoriebolzen nach Hause gehen. Wir wollen dich beim Wort nehmen, Herr. Ich danke dir für jeden, der steht und bitte dich, dass du diesen Mut beschenkst und die Gabe des Auslegens austeilst. Herr, du siehst, wo wir sind, wie wir stehen. Fülle du unsere Hände und lass uns erleben, wie Menschen freigesetzt werden im Sprachenreden und dann auch eine Auslegung erfolgt. Ich habe es schon erlebt, wenn, wie wir es auch vorhin gehört haben, wenn sogar aus zweierlei Münder dieselbe Auslegung folgt, So ein herrlicher Moment, wenn du Menschen beschenkst und das passt alles. Und dich zu sehen in deinem Wirken. Herr, ich gestehe, dass das über mein Verstehen, mein westliches Denken völlig hinausgeht. Dass mir diese Dinge zu hoch sind. Aber das ist okay. Ich weiß, dass du da oben bist und dass du die Kontrolle hast und regierst. Herr, erfülle uns, beschenke uns mit deinen guten Gaben. Amen. Amen. Okay, wir sind am Ende des Abends und wir werden jetzt den Abend beschließen. Wir haben heute eine ganze Menge gehört und ich hoffe, dass es für einige nicht das letzte Mal war, dass ihr gekommen seid. Ihr dachtet, okay, das ist doch ein bisschen zu praktisch. Diese Kapitel gehen nicht, ohne dass sie uns in die Praxis rufen. Und ich bitte dich, dass du vielleicht bist du heute nicht aufgestanden, weil du nicht die Freiheit hattest. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst dir niemandem was beweisen. Aber beweg das bitte in dir. Und wenn du heute, auch wenn vielleicht bist du sitzen geblieben und hast doch im Herzen, ja Herr, auch ich stehe im Sitzen. Hab Acht darauf, wie der Geist dich bewegen wird in den nächsten Tagen. Wenn du Christ bist, dann glaubst du an einen hörenden Gott. Und dann kann er auch antworten, oder? Und das ist jetzt eine Frage des Glaubens. Bin ich in der Erwartungshaltung, dass etwas passieren kann? Ich kann nicht vorschreiben, dass etwas passiert, aber ich kann in der Erwartungshaltung sein und in dem Wunsch, in dem Streben. Herr, ist da eine Bewegung? Und halt das Gebet frisch. Und nimm einen Bruder oder eine Schwester dazu und betet dafür. Und wenn du spontane Dinge erlebst mit dem Herrn, dann gib Zeugnis anderen, was Gott getan hat. Und jetzt möchte ich den Abend beenden mit einem Segensgebet. Und jetzt müssen alle aufstehen. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für den Tiefgang, den wir miteinander erleben dürfen. Du siehst die Fragen, die in unseren Gesichtern stehen und in unserem Herz ganz tief drin sind. Du kennst auch den Zweifel, du kennst auch Vorbehalt, vielleicht auch Schmerz, wenn es um dieses Thema geht. Ich bitte dich, dass du dort hineingehst und die Dinge in eine Ordnung bringst, aufräumst, Wunden heilst, Zweifel mit Vertrauen beantwortest und uns ein Verlangen gibst, danach, dass du wirkst unter uns. Herr, und jetzt bete ich nicht nur für Sprachen, Gebet und Prophetie. Das ist in diesem Kapitel Thema gewesen. Aber wir wissen, dass es eine weite, weite Breite gibt. Und ich bitte dich, dass du uns befähigst und talentierst, in jeder möglichen Form zu wirken, die dir gefällt und die dir wichtig ist. Du weißt, was diese Gemeinde besonders braucht. Du kennst auch ganz besonders den Mangel. Und wir bitten dich, dass du ihn ausfüllst, dass du uns aufmerksam dafür machst und dass du durch uns, die wir das hören, dass du durch uns diesen Mangel ausfüllst. Gebrauche uns als deine Werkzeuge in deiner Hand und stärke diese Gemeinde und verherrliche du dich, Herr. Das ist unser Wunsch und Verlangen. Hilf uns dabei. Amen. Thank you.